Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, noch ein Hinweis von einem Podcast-Kollegen.
Hallo, ich bin Andreas Sattler, ich bin Journalist bei der Standard und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit. Und ich weiß, dass diese Themen viele überfordern, mich auch immer wieder. Ich habe aber keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung, aber auch nicht darauf, dass wir unseren Enkelkindern die Zukunft verbauen. Deshalb starte ich einen neuen Podcast und der heißt Sonne und Stahl. In Sonne und Stahl suche ich mit schlauen, engagierten Menschen pragmatische Lösungen. Der Podcast ist für alle, die in der Klimakrise Teil der Lösung sein möchten. Die erste Staffel von Sonne und Stahl erscheint ab jetzt wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren.
Der 9. Mai ist in Russland ein bedeutendes Datum, wurde doch 1945 an diesem Tag Nazi-Deutschland besiegt. Russland veranstaltet dazu traditionell eine große Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau. Präsident Wladimir Putin wird an dem symbolisch wichtigen Feiertag eine Rede halten. Und seit Tagen gibt es Gerüchte darüber, was er sagen wird. Von einem Sieg über zumindest dem Osten der Ukraine bis zu einer offiziellen Kriegserklärung gegen die Ukraine oder gar den Westen selbst ranken sich hier die Spekulationen. Am Donnerstagmorgen hat dann das russische Verteidigungsministerium bekannt gegeben, dass man in Kaliningrad den elektronischen Start von Raketen mit nuklearen Sprengköpfen simuliert hat. In Europa wächst die Angst. Was will Putin also am 9. Mai verkünden? Wie wichtig ist der Sieg in der Ostukraine? Und wie ernst muss man die Drohungen mit Atomwaffen wirklich nehmen? Fragen, die uns heute der Kurier-Außenpolitik-Experte Konrad Kramer erklärt. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Ja, nicht nur in Moskau, sondern auch in Mariupol wird eine Militärparade am 9. Mai fix sein. Die fast völlig zerstörte Hafenstadt wird an dem Tag zu einem Zentrum der russischen Feierlichkeiten zum Tag des Sieges werden, das berichtet der ukrainische Geheimdienst. Gleichzeitig warnen immer mehr Militärs vor einer weiteren Eskalation des Krieges. Seit Tagen kursieren Spekulationen, dass der Kreml am 9. Mai zur traditionellen Weltkriegsgedenkparade das Kriegsrecht verhängen könnte und eine Generalmobilmachung anordnen könnte. Der Kreml hat das zwar als Unsinn bezeichnet, doch dann hat es in der Nacht auf Mittwoch ein überraschendes Militärmanöver beim russischen Verbündeten Belarus gegeben. Und wir erinnern uns, auch beim Angriff auf die Ukraine hat es zuvor Übungen in Belarus gegeben. Für große Aufregung hat auch ein Bericht im russischen Fernsehen gesorgt. Dort wurden neuartige Raketen vom Typ Sarmat thematisiert, die erst im März von der russischen Armee präsentiert worden sind. Laut der Simulation im russischen Fernsehen könnten sie Berlin von der russischen Exklave Kaliningrad aus in nur 106 Sekunden erreichen und wären damit wohl kaum abzufangen, behauptet zumindest der Moderator im russischen Fernsehen. Westliche Militärexperten sehen darin einen Versuch, Angst in Europa zu schüren. Anzeichen darauf, dass Russland tatsächlich einen Angriff mit Atomraketen vorbereitet, gibt es derzeit nicht, auch wenn es jetzt wieder eine Übung dazu gegeben hat. Der regierungskritische russische Journalist und aktuelle Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov hat dagegen davor gewarnt, dass durch die ständige Berichterstattung in russischen Medien der Einsatz von Atomwaffen für die russische Bevölkerung akzeptabel gemacht werden könnte. Er schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es kleinere taktische Atomwaffen geben könnte, die auch eingesetzt werden. Und zwar auf ukrainischem Gebiet. Steuern wir also wirklich auf eine weitere Eskalation hin? Dazu begrüße ich jetzt unseren Außenpolitik-Experten Konrad Kramer. Hallo Konrad.
Hallo, servus, grüß dich.
Konrad, warum hat der 9. Mai so eine Bedeutung für Russland?
Gut, der 9. Mai erinnert an Russlands Sieg im Zweiten Weltkrieg und es war ein Sieg, der mit einer Menge an Verlusten und Toten bezahlt wurde, wie sie wohl im ganzen 20. Jahrhundert nicht wieder vorkommen. Wir sprechen von bis zu 30 Millionen Toten, die die damalige Sowjetunion im Zuge des Zweiten Weltkriegs erleiden musste. Das ist eine unvergleichliche Opferzahl. Das heißt, für die Sowjetunion und damit auch später für Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion war das immer ein einmaliger Identifikationspunkt, eine historische Größe, die mit nichts anderem zu vergleichen war.
Jetzt hat der 9. Mai aber auch Bedeutung für Wladimir Putin. Warum hat das so eine große Bedeutung auch für den Präsidenten?
Das ist interessant. Putin hat sich anders als sein Vorgänger Boris Jelzin sehr stark wieder auf die Sowjetunion bezogen. Nicht auf deren Ideologie, sondern einfach auf das Sentiment, auf die Emotionen, die die Menschen mehrerer Generationen noch mit der Sowjetunion und ihrer Größe verbinden. Er hat ja zum Beispiel auch die Hymne der Sowjetunion wieder zur russischen Hymne gemacht, ohne den Text zu verwenden. Es ging nur um die Melodie. Das heißt, wir sprechen von Emotionen. Und genau deshalb hat Putin diesen 9. Mai wieder zur großen Inszenierung gemacht. Die wurde tatsächlich über Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion ziemlich vernachlässigt. Putin hat wieder das daraus gemacht, was es in der Sowjetunion war, die große Parade auf dem Roten Platz, wo diese größte Nation der Welt, es ist nun mal das flächengrößte Land der Welt, ihre militärische Stärke, ihre Großmachtposition demonstriert und bestärkt.
Und diese Großmachtdemonstration auch immer an die weite Welt hinausschickt. Aber was wird denn Wladimir Putin dann an diesem 9. Mai, glaubst du, verkünden?
Ich bin sehr gespannt, denn schon in den letzten Tagen kamen aus dem Kreml, etwa von Außenminister Sergei Lavrov, sehr klare Signale, dass man mit dem 9. Mai diesmal nicht so recht umzugehen weiß. Der große Sieg, mit dem man gerechnet hat, auf dem man ja auch gebaut hat. Es gab ja die Idee, die Ukraine in wenigen Tagen zu besiegen und einzunehmen. Dieser Sieg ist nicht eingetroffen. Es zeichnet sich auch kein weiterer Sieg in irgendeiner Art ab. Das heißt, man nimmt jetzt allmählich die Luft raus, zumindest einige Leute rund um Putin. Ob er das selber tut, wird sich weisen, die Inszenierung wird auf jeden Fall groß werden. Das heißt, wir werden die Militärmacht Russlands erleben. Wir werden sie möglicherweise sogar in der Ukraine erleben. Es ist ja ein Militärmanöver in Mariupol, also eine Parade in der völlig zerstörten Stadt geplant. Was dann Putin sagen wird und was er versuchen wird, uns als Sieg zu verkaufen, na, darauf können wir gespannt sein, denn viel gibt es als Sieg nicht zu verkaufen, um einmal ehrlich zu sein.
Vielleicht muss er auch noch einmal an die Größe Russlands appellieren, weil ja auch im Krieg gegen die Ukraine relativ wenig weitergeht. Und noch ist es ja kein Krieg, sondern eine Spezialoperation. Kommt jetzt vielleicht dann am 9. Mai wirklich die Kriegserklärung und damit vielleicht auch die Generalmobilmachung, weil ja hier dann mit dieser Generalmobilisierung dann auch mehr und mehr Soldaten auch eingezogen werden können?
Naja, diese Idee der Generalmobilmachung ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Schon jetzt hat die russische Armee riesige Verluste in der Ukraine zu beklagen. Und zwar deshalb, weil sie ja junge Rekruten, also 19-, 20-Jährige, die schlecht ausgebildet sind, an die Front geschickt und dort verloren hat. Also wir haben ja das Durchschnittsalter der russischen Soldaten, die gefallen sind an der ukrainischen Front, beträgt 20 Jahre. Das heißt, das sind wirklich blutjunge Burschen. Wenn ich jetzt eine Generalmobilmachung durchführe, bekomme ich noch jüngere, noch weniger erfahrene, noch schlechter ausgebildete Soldaten an diese Front. Und die werden einfach der ukrainischen Gegenwehr nicht standhalten können. Das heißt, das ist schon ein großes Wagnis, dass Putin damit eingehen würde. Und ob er sich das traut.
Aber muss er nicht vielleicht auch, wenn nicht am 9. Mai, dann auch etwas später, vielleicht trotzdem irgendeine Mobilmachung veranlassen, weil einfach die Ressourcen ausgehen. Und es gibt schon Gerüchte, dass es Briefe an Veteranen auch gibt. Also nicht nur die Blutjungen, sondern vielleicht auch die, die eigentlich schon längst nichts mehr auf dem Schlachtfeld zu suchen haben, sollen vielleicht noch einmal reaktiviert werden.
Es gibt ja bereits mehr als Briefe an Veteranen. Es gibt ja erwiesenermaßen, gab es Einberufungsbefehle in sibirischen Regionen, wo also Leute, die eigentlich jenseits jeglicher Wehrdienstfähigkeit sind, an die Front berufen wurden. Wir haben diese Menschen auch unter den zu beklagenden Opfern in der Ukraine. Also es gab erste Versuche, genau diese Intention, ältere Leute einfach nur um die Reihen aufzufüllen, an die Front zu bringen. Das könnte verstärkt werden. Am 9. Mai geht es ja vor allem um Symbole, um große Gesten. Wie gesagt, natürlich wäre die Generalmobilmachung die größtmögliche Geste. Und ob sich Putin die zutraut, bleibt abzuwarten. Er wird versuchen, irgendeine Geste zu setzen. Er wird versuchen, von einem Sieg zu sprechen. Und er wird natürlich etwas tun. Er wird das, womit Putin ja immer spielt, mit dieser Idee der russischen Seele, dieses Volkes, das mehr Leiden ertragen kann, das einfach härter ist, das länger durchhält als all die dekadenten westlichen Völker, als all die vom Kapitalismus quasi dekadent gemachten westlichen Nationen, die Russen, die länger aushalten können, die mehr ertragen können, die leidensfähiger sind, die wird er in dieser Rede sicher anrufen, einfach weil er das braucht, weil ihm die Unterstützung zu Hause auch allmählich wegbröckelt.
Du hast das ja auch schon angesprochen, den Sieg wird er da nicht verkünden können, vielleicht maximal einen Teilsieg, wie eben zum Beispiel im Osten der Ukraine. Und du hast es auch schon angesprochen, die Leidensfähigkeit, die wird man in Russland wahrscheinlich schon haben müssen, weil ja auch innenpolitisch jetzt der Druck auf Putin dann größer wird. Und hier auch es Gerüchte gibt, dass sich auch schon Generäle gegen ihn drehen könnten. Aber wie realistisch ist das wirklich? Oder ist das wieder nur ein Wunschdenken, das westliche Militärbeobachter haben?
Das Problem ist, die Putin Diktatur, ich nenne das jetzt mal provokanterweise so, entwickelt sich wie jedes autoritäre System. Es führt zu einer zunehmenden Isolation des Herrschers, der nur mehr von Ja-Sagern umgeben ist, und zu einer fast vollständigen Abkoppelung von der Außenwelt. Das heißt, im inneren Kreis des Kremls, was sich dort abspielt, das können selbst langjährig erfahrene Korrespondenten, und wir reden ja immer wieder mit diesen Korrespondenten, diesen lokalen Beobachtern, eigentlich nicht mehr beurteilen, weil es sozusagen quasi schon der erste äußere Kreis nicht mehr weiß, was sich wirklich abspielt. Und das heißt, wir sind, das ist für Journalisten immer unangenehm, auf der Ebene des Gerüchts angelangt, ja. Wir sind darauf angewiesen, da geht es uns im Kurier so wie jedem anderen Medium oder den meisten anderen Medien. Und daher, auch das hier ist, offen gesagt, Kaffeesud lesen, was sich dann wirklich abspielen wird. Denn niemand weiß, was Wladimir Putin an seinem einsamen langen Tisch, wir alle haben die Szenen gesehen in den sozialen Medien und auch in russischen Medien, diese Rügen an seine eigene Generalität, wo die wie Schulbuben abgekanzelt und dann hinausgeschickt wurden. Das heißt, wir reden hier wirklich von einem quasi in neuronischen Zuständen verharrenden Autokraten, der eigentlich das macht, was ihm vorschwebt und sich kaum mehr was reinreden lässt.
Du hast ja schon angesprochen, wir sehen hier wirklich eine totale Rückbesinnung auf eine Diktatur. Wenn wir uns jetzt anschauen, auch Berichte, die aus dem Osten der Ukraine uns erreichen, da gibt es Verschleppungen, / Umsiedelungen. In den besetzten Städten weht wieder die Sowjetflagge. Erleben wir hier wirklich eine Zeitenwende, wie wir sie eigentlich nicht für möglich gehalten haben?
Das Erstaunliche ist, dass dieser Krieg uns vorgeführt hat, dass alles das, was uns über die russische Armee von der russischen Propaganda erzählt wurde, nicht zutrifft. Wir haben über Jahre in Manövern, in Lageberichten von Experten, russischen Experten vorgeführt bekommen, was für eine tolle, moderne, organisiert operierende Armee das ist. Und jetzt erleben wir, sie ist das nicht. Sie ist das. Und es erinnert, ich habe erst heute mit der Historikerin Barbara Stelzel-Marx gesprochen, sie erinnert frappant an die Armee, die uns, Gott sei Dank, vom Nazi-Regime 45 befreit hat, aber natürlich auch Schreckliches mit sich gebracht hat nach Österreich. Plünderungen, Vergewaltigungen, Raub, Diebstahl, Gewalt. Und das Arge ist, wir erleben 2022 in der Ukraine all diese Phänomene wieder. Das heißt, wir erleben Soldaten, die einfach mit Koffern in Wohnungen einrücken und alles ausräumen, nur um irgendwas nach Hause schicken zu können. Das heißt, diese Idee dieser spezialisierten Elitetruppen mit ihren modernen Waffen hat sich nicht erfüllt. Sie ist nicht Realität geworden. Wir erleben eine russische Armee, die auf eine Weise vorgeht, wie wir sie zuletzt in Tschetschenien erlebt haben. Grausam. Mitleidlos gegen die Zivilbevölkerung, brutal gegen außenstehende Zivilisten, zerstörerisch, ohne Rücksicht auf Infrastruktur oder anderes. Es ist eigentlich ein erschütterndes Bild, das diese Armee abliefert, und es ist nicht das Bild, das uns Putin über Jahre und Jahre verkaufen wollte.
Ja, so gesehen macht die Sowjetflagge ja wieder Sinn, wenn wir da diese Rückbesinnung auf die alten Sowjetzeiten da gerade erleben. Gleichzeitig wird der Ton gegenüber dem Westen ja rauer und rauer, und zum Beispiel aber auch gegen Israel. Da hat der Außenminister Lavrov behauptet, Israel unterstütze in der Ukraine Neonazis, und hat einen Vergleich gezogen, dass auch Hitler jüdische Vorfahren gehabt hätte. Das ist bezogen auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der jüdischen Glaubens ist. Was bezweckt er denn mit diesen Angriffen? Er bringt ja dann wirklich jeden gegen Russland auf.
Ja, wobei das Verhältnis Russlands zu Israel ist traditionell zwiespältig. Also Russland hat natürlich immer die palästinensische Seite unterstützt, aber Putin hat in den letzten Jahren ein sehr gutes Verhältnis zur rechten, rechtskonservativen israelischen Regierung unter Netanyahu aufgebaut. Ja, aber in diesem Moment, in diesem Krieg, geht man wieder zu den alten Reflexen zurück. Und natürlich, das Leitmotiv dieses sinnlosen Angriffskrieges ist ja die Idee, dass man dort ein Land entnazifizieren muss. Das heißt, man benutzt jede Gelegenheit, um diesen Nazi-Topos, der natürlich völlig unsinnig ist angesichts eines jüdischstämmigen ukrainischen Präsidenten, ins Spiel zu bringen. Und auch Lavrov tut das. Dass er damit Israel gegen sich aufbringt, ist meiner Ansicht nach ein bisschen was für die Theaterbühne, für die politische.
Nach also innen auch gerichtet?
Nach
auch?
Innen gerichtet, eben um den bekannten Topos, wir kämpfen gegen Nazis, zu bedienen, um ein bisschen auch für zu Hause das Publikum zu bedienen, das natürlich auch gerne anti-israelische Reflexe hat, und auch die kann man sich damit abholen. Und auf der anderen Seite glaube ich, das Verhältnis und das Spiel Israels mit Russland, wie wir schon im Syrienkrieg gesehen haben, ist sehr diffizil und hat mit dem, was da auf der großen Bühne verkündet wird, das ist Show für zu Hause, für einen Krieg, der den Russen so viele Opfer abverlangt, dass man wahrscheinlich alle Register zählt, um irgendwie zu punkten, wie man bei Lavrov jetzt sieht.
Und eben, es richtet sich ja bei Lavrov eben auch gegen den Westen, auch weil die russische Armee einerseits die Ukraine sicher unterschätzt hat, die Wehrhaftigkeit der ukrainischen Soldaten, aber auch natürlich, wie viel Waffen eigentlich wirklich aus westlichen Ländern kommen. Der Ton ist da in den letzten paar Tagen um einiges schärfer geworden. Man droht jetzt auch, Waffenlieferungen direkt zu bombardieren. Könnte das ein Problem werden und könnte das den Konflikt über die Ukraine hinaus auch ausweiten?
Zu den Waffenlieferungen. Wir erleben, dass gerade diese eigentlich leicht zu transportierenden Waffen, schultergestützte Panzerabwehrwaffen, schultergestützte Luftabwehr, rasch auf LKWs transportierende Luftabwehr, sehr effizient von Ukrainern eingesetzt wird. Das heißt, diese Waffen sind an der Front, sie werden ständig eingesetzt, sie werden mit erstaunlichem Erfolg eingesetzt. Die schweren Waffen, die die Ukraine haben möchte, werden es wahrscheinlich nicht so leicht haben, an die Front zu kommen. Und ja, die Russen drohen nicht nur mit Maßnahmen gegen diese Lieferungen, sie bombardieren bereits Eisenbahngleise, Straßen, wichtige Infrastrukturknotenpunkte und tun also alles nur, um den Transport dieser schweren Waffen an die Front zu verhindern. Aber wie gesagt, die modernen leichten Waffen, und wir erleben ja zum Beispiel die unglaubliche Effizienz, tödliche Effizienz von Drohnen in diesem Krieg, wo also quasi ein Ding, das ein Mann steuern kann. Es gibt ja dieses türkische Bakhtiar-Modell, das einfach russische Schiffe ausschaltet. Man muss sich das einmal vorstellen. Das ist aber etwas, was in quasi einem Kofferraum transportiert werden kann. Das sind wirklich Waffen, die eine tödliche Präzision haben und die jetzt gerade an dieser Front zeigen, was sie ausrichten können. Die schweren Waffen warten wir ab, ob sie und in welcher Form sie diesen Krieg entscheiden können. Momentan steht die Front ja ohnehin still und wir erleben täglich, wie gut die Ukrainer jetzt schon in der Lage sind, die Russen aufzuhalten. Ich glaube auch nicht, dass sich das in den nächsten Tagen und Wochen ändern wird, denn die Russen haben ja bereits die Eskalationsstufe mehrfach erhöht. Wir erleben ja gnadenlose Bombardements auf Zivilbevölkerung, auf Infrastruktur, und trotzdem ist es ihnen nicht gelungen, wirklich vorzudringen. Das heißt, die nächste Stufe Wir haben leider Gottes, und ich erinnere an die letzten Tage, bevor dieser Krieg ausbrach, war, wie wir wissen, der einzige, der amerikanische Geheimdienst CIA, der dann mit Unterstützung des Präsidenten offen von einem großen Krieg gesprochen hat. Niemand anderer konnte es glauben. Wir konnten so viel nicht glauben, was wir jetzt als Realität in den letzten Wochen erlebt haben. Das heißt, nichts ist unmöglich in diesem Krieg, leider Gottes. Auch der Einsatz von Atomwaffen.
Da würde ich nämlich gerne auch gleich einhaken. Die Atomwaffenfrage ist ja stärker und stärker jetzt ins Zentrum gerückt. Russland hat immer wieder zumindest mal darauf hingewiesen, dass sie Atomwaffen haben. Das ist ja auch schon etwas Bemerkenswertes. Aber sie haben jetzt auch gerade gestern wieder Atomwaffenstarts getestet. Mhm. Wie gefährlich ist denn das jetzt wirklich oder sind das nur leere Drohungen, wie das zum Beispiel auch das US-Außenministerium einschätzt?
Wie schon gesagt, die Einschätzung des US-Außenministeriums und der Geheimdienste war kurz vor Kriegsbeginn richtig. Das heißt, sie haben mit dieser großen Invasion gerechnet. Das Einzige, sie ist eingetreten. Wenn Sie heute sagen, dass es sich da um eine leere Drohung handelt, naja, hoffen wir es. Mhm. Denn ehrlich gesagt, Russland, und das sollte man nicht vergessen, Russland hat heute, so schwach es militärisch anderswo auf anderen Gebieten sein kann, auf dem Gebiet der Atomrüstung, der nuklearen Rüstung, ist Russland weltweit führend, hat die USA längst abgehängt. Russland hat ein Arsenal an taktischen Atomwaffen, das heißt Atomwaffen, die richtig auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden können und begrenzte Wirkung haben. Wobei begrenzte Wirkung bei einer Atomexplosion ist immer sehr relativ, verfügt über ein großes Arsenal dieser taktischen Atomwaffen. Das heißt, das sind Waffen, die auch, naja, die Schwelle, die einzusetzen, ist natürlich weit niedriger als bei einer großen ballistischen Rakete, die irgendwo in eine Hauptstadt gesteuert wird. Das heißt, wie gesagt, in diesem Krieg haben wir gelernt, ist nichts unmöglich. Russland hat sehr gezielt atomare Waffen im unmittelbaren Umfeld dieses Krieges stationiert. Die Exklave Kaliningrad.
Warum gerade Kaliningrad? Weil man kann ja eine Atomwaffe wahrscheinlich von einem U-Boot abschießen oder von irgendwo aus Sibirien mit diesen Raketen. Warum gerade Kaliningrad? Ist das, dass man so nah wie möglich an den Westen rücken will, um dem Westen zu zeigen, passt auf, wir sind hier?
Also erstens, genau, ist eine ganz große Geste. Kaliningrad ist einfach nicht nur vor den Toren der EU, es ist de facto mitten in der EU. Mhm. Es ist umgeben von EU-Ländern, nämlich den baltischen Staaten und Polen.
Das heißt, ist eine russische Enklave.
Eine russische Exklave, die wirklich mitten in der EU liegt. Das heißt, natürlich ist es hat es einen großen Symbolgehalt, dort Raketen zu stationieren. Und man sollte da schon ein bisschen unterscheiden. Es gibt eben diese taktischen Atomwaffen, die eine relativ geringe Reichweite von ein paar hundert Kilometer haben. Das heißt, um die einzusetzen, habe ich nicht diese großen Reichweiten. Ich kann die nicht. Wir alle kennen die Bilder von den Raketensilos in Sibirien, genau, die dann irgendwo geöffnet werden, um eine ballistische Rakete Richtung, I don't know, jede europäische oder amerikanische Hauptstadt zu richten. Davon reden wir hier nicht. Wir hier reden von Waffen, die sehr gezielt, sehr schnell und mit ganz geringen Flugzeiten eingesetzt werden können. Das heißt, dieses Ding, wenn es mal von Kaliningrad gestartet wird, ist natürlich innerhalb weniger Minuten und damit auch sehr schwer zu stoppen, irgendwo in der Ukraine mitten im Gefecht und kann dort natürlich, also man kann sich gar nicht ausmalen, was für Verheerung das anrichten könnte, auch wenn es sich um eine taktische Atomwaffe handelt. Wir überlegen, was für Strahlung wir dann haben, etc. etc. Das heißt, Kaliningrad ist auch vom Symbolgehalt bedeutend, aber auch strategisch sehr wichtig.
Meine letzte Frage wäre gewesen, wie realistisch ist ein Waffenstillstand in naher Zukunft? Aber wenn ich da jetzt deinen Ausführungen so lausche, dann sehe ich da eigentlich mehr Bereitschaft zu eskalieren, als da jetzt zu einem Waffenstillstand oder zu einer Ruhe zu kommen.
Naja, Militärexperten wie der uns allen bekannte Oberst Reisner sagen ja immer wieder, ein Waffenstillstand kommt nur in Frage, wenn beide Seiten einfach nicht mehr können und wenn sie ein Narrativ, also eine Erzählung haben, die sie irgendwie aus diesem Konflikt gut aussteigen lässt. Also ich darf ganz kurz historisch ausholen, der Koreakrieg in den 50er Jahren war ein Vernichtungskrieg furchtbarsten Ausmaßes mit Hunderttausenden Toten und hat eigentlich an Grenzverschiebungen gar nichts geändert. Also die Grenze zwischen Nord- und Südkorea ist da um ein paar Kilometer hin und her gewandert. Irgendwann war es so weit, dass man nicht mehr konnte. Und dann hat man sich quasi auf beiden Seiten ein Narrativ zurechtgelegt, dass man der Sieger ist und ist aus diesem Krieg ausgestiegen. Das war der Waffenstillstand. Und etwas Ähnliches kann hier stattfinden. Nur muss sich einmal Putin überlegen, wo er dieses Narrativ, diese Erzählung von einem, welcher Sieg auch immer, wo er die denn hernimmt. Und ich glaube, solange er die nicht irgendwo sich zusammenbasteln kann, da geht es ja auch um sein eigenes politisches Überleben, wird er diesen Krieg, fürchte ich, fortführen.
Wie immer es weitergeht, wir werden auf jeden Fall dranbleiben und berichten. Konrad, dir vielen Dank für den Besuch im Studio.
Gerne. Danke.
Das war's für heute von mir. Ton und Schnitt wieder von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Vor allem aber erzählt euren Freunden vom Podcast und empfehlt uns bitte gerne weiter. Bis bald, passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.